Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Hallo und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe des anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Heute wollen wir über den G20-Gipfel sprechen, und zwar retrospektiv, der letzte Woche war. Wir haben Hintergrundinformationen, Kritik zum G20-Gipfel, außerdem haben wir einen O-Ton, also eine Stimme von vor Ort, die ihre Eindrücke schildert. Außerdem übernehmen wir ein Interview mit JournalistInnen, denen die Akkreditierung entzogen wurde während des G20-Gipfels. Und wir werfen einen Blick in die Berichterstattung in den Zeitungen und schauen uns mal an, wie dort über den G20-Gipfel berichtet wurde.
Der G20 ist ein informelles Treffen, das sich nach der Ostasien-Krise 1997 zusammengeschlossen hat. Das war zuerst ein rein informelles Treffen der Wirtschafts- und Finanzminister. Und seit 1999 trifft man sich ein- oder zweimal im Jahr als Zusammenschluss aus den 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern und Vertretern der EU. Die 19 Industrie- und Schwellenländer repräsentieren ca. 80% der Weltwirtschaftsleistung, 60% des Welthandels und rund 2/3 der Weltbevölkerung. Seit 2008 nehmen an dem Treffen auch die Staatschefs teil und nicht mehr nur die Wirtschafts- und Finanzminister. Ausgewählt werden die Länder hauptsächlich nach ihrer Wirtschaftsleistung und ihrer Einwohnerzahl. Außerdem nehmen Gastnationen und Gastorganisationen teil. Dieses Jahr waren die Niederlande, Norwegen, Singapur und Spanien vertreten. Außerdem Vertreter der Afrikanischen Union, der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft und Organisationen für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. So zum Beispiel der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die Welthandelsorganisation und die Weltgesundheitsorganisation. Insgesamt nehmen etwa 6.000 Personen an den Tagungen teil. Eine Nation im Wechsel unter den Teilnehmerstaaten richtet den Gipfel aus, wählt Themenschwerpunkte aus, lädt Gäste ein und wählt auch den Tagungsort aus. Ursprünglich war der G20-Gipfel als rein informelles Treffen über Finanz- und Wirtschaftsthemen gedacht. So wird dann eben besprochen. Also da wird das globale Finanzsystem besprochen, die permanenten Krisen, in denen dieses sich befindet, besprochen wird, wie man die Märkte stabilisieren kann. Es geht viel um Steuern, Steuerdumping und Steuerflucht und die Handelsbedingungen und Protektionismus werden zum Beispiel auch besprochen. Seit 2008 beschäftigt sich der Gipfel außerdem mit Fragen des Klimas, mit Kriegen und vor allem auch mit der Digitalisierung. Deutschland hat dieses Jahr Themenakzente gesetzt, vor allem auf Frauenrechte und Afrika. Im Vorfeld des Gipfels finden eine Reihe von Beratungsgremien statt, von denen Abgeordnete und Vertraute der Staatschefs und Experten sich zusammensetzen. Das sind die sogenannten Sherpas und die wichtigsten Themen vorbereiten. Dazu gibt es dann verschiedene Gremien, zum Beispiel das Business G20, was sich vor allem um Handel und Finanzen kümmert, Labour G20, was Arbeit, was Arbeitsthemen bespricht und an dem Gewerkschaften teilnehmen, und Civil G20, das zivilgesellschaftliche Fragen, Umwelt und Entwicklung vorbereitet. Im Auftrag der Bundesregierung sind vor allem deutsche Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammertag und verschiedene Forschungsinstitute an der Vorbereitung, Forschungsinstitute für Weltwirtschaft, Entwicklungspolitik und verschiedene andere. Die meisten Beschlüsse und das abschließende Kommuniqué stehen bis auf einige Detailfragen, über die meist dann keine Einigung erzielt wird, schon lange vor dem Gipfel fest. Und da der Gipfel nicht als Institution funktioniert, sondern ein rein informelles Treffen ist, können auch keine verbindlichen Vereinbarungen gestaltet werden, sondern bestenfalls Empfehlungen für Gesetze, die dann hinterher auf nationaler oder europäischer Ebene umgesetzt werden können. Kanadische Forscher konstatierten, dass ca. 60% der Anregungen, die auf dem Gipfel entstehen, am Ende tatsächlich umgesetzt werden. Meistens in den Bereichen Finanzen, Handel und Wirtschaft. Die Ergebnisse des G20 2017 sind im Bereich Handel, vor allem die Bekämpfung von Protektionismus, die Märkte offen zu halten und weiter die neoliberalen Ansätze zu verfolgen. Hierbei wurden vor allem Zugeständnisse an die USA gemacht, dass sie weiterhin Schutzmechanismen wie Strafzölle, dass sie weiterhin toleriert werden. Im Bereich Klima gab es erneut Lippenbekenntnisse zum Pariser Klimaabkommen. Und wiederum haben die USA Zugeständnisse erhalten, dass sie im Bereich fossile Energien halt damit weiter wirtschaften können. Im Kommuniqué einigte man sich auf die Förderung sauberer Alternativen zu Kohle und Gas, aber ja, da kommt halt meistens nichts bei raus. In der Afrika-Krise wurden vage Maßnahmen gegen Schleuser und Menschenhändler angekündigt und eine Zugangserleichterung und Absicherung für Investoren auf dem afrikanischen Kontinent ausgehandelt. Einig war man sich nur im Bereich Terrorismus auf eine engere Zusammenarbeit und Vernetzung der Geheimdienste und Behörden. Genau, das war das, was beim G20 rumgekommen ist. Zu kritisieren ist das. Die Kritik haben wir jetzt hier auch nochmal.
Also ja, ich würde mal ein paar gesprochene Gedanken dazu anstellen, wie der G20 zu kritisieren wäre. Ich würde dann vielleicht auch am Ende noch vielleicht kurz um deine Ergänzung ein bisschen bitten, wenn die Zeit dafür reicht. Ja, möge das Kapital mit uns sein. Auf dem G20 kommen die größten Wirtschaftsmächte zusammen, um über die Verwertungsbedingungen des eigenen Reichtums oder auch Nichtreichtums zu verhandeln. Alle gemeinsam hängen von der Situierung der Weltwirtschaft ab. So gehören Treffen wie der G20 eben zum kapitalistischen Programm. Verhandlungen zwischen den Mächten finden aber auch so das ganze Jahr über statt. Der G20 stellt eher eine Art Höhepunkt des diplomatischen Verkehrs dar, bei dem man sich mit den Themen der Weltwirtschaft noch einmal intensiver beschäftigt. Diverse Probleme werden besprochen. Krisen, Armut oder Klimawandel. Natürlich stehen alle in einem gleichzeitigen Interessensgegensatz zueinander und versuchen daher, bei der Behandlung dieser Themen immer das jeweils Beste für die eigene Wirtschaft herauszuschlagen. Da gab es so einen Mobi-Flyer von dieser eher bürgerlichen Demo-Aktion G20-Protestwelle und da heißt es, in Zeiten von zunehmendem Nationalismus ist internationale Kooperation dringend nötig, um Hungersnöte, Ungleichheit, Klimawandel, Kriege und Vertreibung zu bekämpfen. Und dann heißt es, doch die bisherige Politik der G20 ignoriert diese globalen Probleme völlig und liefert keine Lösung. Also diese Kritik finde ich haut nicht hin, weil diese Themen werden sehr wohl angesprochen. Aber sie dienen eher als Stoff sozusagen oder werden instrumentalisiert, um dann das jeweilige Gegenüber auf den eigenen Willen zu verpflichten. Das läuft dann, glaube ich, ungefähr so. Ein Problem wird angesprochen und es wird betont, dass es alle angehe. Dann sagen alle, ja, ja. Und dann schlägt einer wirtschaftliche Maßnahmen vor, wie man dieses Problem eindämmen könnte. Wirtschaftliche Maßnahmen, die vor allem der eigenen Wirtschaft zugutekommen. In Sachen Klimawandel zum Beispiel ist Deutschland, was Techniken rund um erneuerbare Energien angeht, gut dabei. Und der hofft sich Wachstum durch Produktion und den Export selbiger. Deutschland mahnt dann gern mit dem grünen Zeigefinger, nicht aber, weil ihm jetzt irgendwie am Schutz unserer Erde gelegen wäre, sondern weil man sich von Klimaabkommen Gewinne verspricht. Es verwundert dann irgendwie auch nicht, dass Merkel in einer Pressekonferenz friedlichen Protest teilweise willkommen heißt, denn sie kann dann bei der Betonung der Ökoprobleme auf die Forderungen der Protestler eben aus der Öki-Bevölkerung verweisen. Dann steht auch im Mobi-Flyer der G20-Protestwelle, wir fordern die G20 auf, Maßnahmen gegen die soziale Ungleichheit zu ergreifen. Dann folgen so ein paar reformistische Vorschläge, Besteuerung der Reichen und so. Ja, und jetzt stellt sich halt, wie sollte man kritisieren und wie wird dort kritisiert? Also allein schon der Ansatz, irgendwie die Herrschenden, um eine Verbesserung der Zustände anzubetteln, ist ja eigentlich jetzt eines Anarchisten nicht so richtig würdig. Viel Kritik am G20 bleibt halt, ja, aphemistisch sozusagen, stellt das Ganze, also den Kapitalismus selbst gar nicht in Frage, sondern arbeitet sich an seinen Teilen ab. Das ist ja jetzt ein Zusammenkommen von mächtigen Menschen so, und dann kommen da halt auch viele Menschen hin und ihre Kritik geht eigentlich nur sozusagen auf die Charaktermasken, so die Rolle, die halt mächtige Menschen in der Wirtschaft einnehmen, und dann werden diverse Dinge gefordert, aber dabei wird ja sozusagen richtig unterschrieben, dass man den Kapitalismus eigentlich so gar nicht für bekämpfenswert hält. Und ich finde, also reformistische Ansätze sind auf jeden Fall irgendwie schon gerechtfertigt, weil sie einfach eine naheliegende Möglichkeit sind, die Zustände vor Ort irgendwie zu verbessern. Und insofern kann ich die auch unterschreiben. Aber man darf halt, finde ich, bei ihnen nicht bleiben und dann nicht Halt machen bei denen, sondern muss trotzdem das Ganze sozusagen mitkritisieren. Zum Beispiel so reformistische Ansätze, höhere Löhne oder so. Das ist auch irgendwie VWLern kein Geheimnis, dass wenn man jetzt meinetwegen Löhne anheben würde, dann mit einer gewissen Verzögerung später dann auch die Produkte wieder höher im Preise stehen und die Leute sozusagen dann wieder in einer Situation stehen wie zuvor. Also genau, und für eine radikale Linke geht es dann also schon drum, den Kapitalismus im Ganzen zu kritisieren. Und der Protest, der ist dann eben auch nur so gut, wie halt die Kritik der Protestler erstens und zweitens, wie die zum Ausdruck bringen, jetzt meinetwegen durch irgendwelche Transpis und durch irgendwelche Parolen. Und ja genau, was würdest du dazu sagen?
Ich sehe das genauso, dass man reformistische Ansätze nicht grundsätzlich ablehnen kann oder sollte, aber dass man im Großen und Ganzen an der Abschaffung des Kapitalismus arbeiten soll.
Ja, ich finde die FAU da halt, haben wir noch ein bisschen Zeit? Okay. Ich finde die FAU da halt cool, die irgendwie reformistischen und revolutionären Ansatz zugleich irgendwie pflegt. Und auch zu der Kritik oder wie man den Protest hätte aufziehen können. Also wenn sich das nächste Mal eine solche Gelegenheit bietet, dann fände ich es eigentlich auch cool, wenn gewisse Gewerkschaften irgendwie ihre sozialen Kämpfe dann halt auf die Straße tragen. Weil der G20 an sich, gut, da kommen Mächte zusammen und es ist erstmal naheliegend, dann einfach sozusagen eine Kritik an die zu richten. Ihr macht die Politik falsch und so. Aber es ist ja auch einfach ein guter Anlass oder ein guter Aufhängepunkt, ja genau, Kapitalismus im Allgemeinen zu kritisieren. Ich würde mir da, glaube ich, beim nächsten Gipfel vielleicht wünschen, dass die Leute das noch ein bisschen größer aufziehen, dass dann in der Zeit auch von Gewerkschaften soziale Kämpfe stattfinden. Dass auch ein bisschen mehr gestritten wird, so, weil darüber, dass irgendwas mit der Politik falsch läuft, da wird sich ja jeder einig eigentlich. Also, ja. Ja, gut, lassen wir es dabei.
Spicy mixer. Elevator stuck, elevator pause. Your elevator shaft has elevated flaws. Your elevator blows, my elevator shows. No problem with my elevator, elevator's gold. They hopping on my elevator, going for a ride. They exit in your elevator, afraid they're gonna die. My elevator moves at the speed of light and sound. Your elevator grunts and never makes it off the ground. My elevator's oil, my elevator's pump. Your elevator's yellow taped and all closed up. I guess you got faults, I guess you're missing bolts. I guess your gear's jammed so you wash like soap. My elevator jets and hits penthouse status. You're on the second floor, I never could get past it. Cruising blue skies in my elevator. You can stop competing, gonna do yourself a favor.
Elevator. Your elevator ain't going to the top, so. Elevator. Your elevator ain't going to the top, so. Elevator. Oopsie daisy, yeah, seen it all before. Your elevator ain't going to the top floor. 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 Oopsie daisy, yeah, seen it all before. Your elevator ain't going to the top floor.
I'm using elevator as a metaphor. I'm using elevator as a metaphor. I'm saying elevator, but I really mean career. So tell me now how you feel. I'm using elevator as a metaphor. I'm using elevator as a metaphor. I'm saying elevator, but I really mean career. So tell me now how you feel.
Okay, und wir sind zurück beim anarchistischen Hörfunk. Und nach der Einleitung und Kritik zu dem G20 hören wir jetzt einen O-Ton von einem Mensch, der am Protest beteiligt gewesen ist.
Es ist Donnerstagabend, 10:30. Ich sitze vor einer Küfer und ich bin nach Hamburg gekommen, weil ich denke, dass es irgendwie wichtig ist, dass Menschen herkommen, auch Menschen, Menschen mit verschiedenen Arten von Aktionsleveln trotzdem die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen und irgendwie ein Zeichen auch dafür zu setzen, dass irgendwie sich verändern kann. Gerade bin ich ein bisschen zwiespältig, wie es mir geht. Einerseits bin ich ein bisschen verängstigt, weil die Gewalt, mit der hier auch vorgegangen wird von seitens der Polizei, schon auch sehr einen sehr bleibenden Eindruck hinterlässt. Also mich hat das auch selbst irgendwie, eher musste ich mich zurückziehen, weil mir es einfach zu viel war. Andererseits finde ich aber, ist die Solidarität der Menschen hier untereinander auch so stark, dass es gleichzeitig wieder ein gutes Gefühl gibt, trotzdem hier zu sein, auf jeden Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das in Zukunft zwei verschiedene Auswirkungen hat. Einerseits, dass es Menschen auf jeden Fall auch motivieren wird, hoffentlich sich weiter zu engagieren und zu solidarisieren miteinander, um auch zusammen irgendwie was zu schaffen und sozusagen die Menschen, die dann hier rausgehen, auch mit so einer Art Antrieb losgehen und denken, hey, wir können ja irgendwie doch was machen zusammen und es ist möglich, irgendwie was zu machen. Aber wahrscheinlich wird es auch so sein, dass manche Menschen auch so geschockt sind von dieser Art Gewalt, die einem hier irgendwie entgegentritt, dass es vielleicht auch demotiviert und Leute sich dann eher zurückziehen und denen es dann zu viel ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man es schafft, Menschen irgendwie mit reinzunehmen, auch Menschen, die sich vielleicht nicht so trauen oder denen das irgendwie zu viel ist, trotzdem die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken und irgendwie eine politische Aktion zu machen. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass es irgendwie sowas wie hier existiert und auch gerade verschiedene Arten von Aktionsformen und Zusammenbringen von so vielen verschiedenen Menschen, die auch zusammen irgendwie was machen. Und es wäre schön, wenn es irgendwie möglich wäre, noch irgendwie diese Art von Inspiration irgendwie noch zu transportieren zu können. Also ich glaube, das Problem ist, dass für viele Menschen sozusagen das Bild irgendwie sehr einfach sozusagen als rübergebracht wird, medial, und dass es auch schwer ist, irgendwie dann das zu differenzieren. Aber ich glaube, dass es irgendwie wichtig ist, dass Menschen irgendwie sich selbst damit auseinandersetzen können, also sich selbst sozusagen eine Meinung bilden können und selbst für sich auch bestimmen können, was für sie wichtig ist und warum sie das machen, und sich nicht von außen sozusagen beeinflussen lassen, irgendwie Angst zu haben oder das von vornherein abzulehnen. Und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass Menschen die Möglichkeit gegeben wird, überhaupt sozusagen das selber machen zu können.
Jetzt haben wir ein Interview mit JournalistInnen, denen die Akkreditierung auf dem G20-Gipfel entzogen wurde, sodass sie nicht mehr berichten durften. Wir übernehmen dieses Interview vom Freien Senderkombinat, die das Interview vor Ort während des G20-Gipfels geführt haben.
Jetzt haben wir uns mittlerweile zusammengefunden hier für eine größere Gesprächsrunde.
Ja, und zwar hat FSK sein neues Studio strategisch sehr günstig platziert. Wir haben hier Gäste, die vor kurzem noch beim Gipfelort selbst waren, konkret bei dem Medienzentrum dort und jetzt hier zu uns ins Studio gekommen sind, weil wir in der Nähe sind. Wir haben drei Kollegen hier zu Gast, die sich bitte kurz selber mal vorstellen.
Ja, ich bin Sebastian, ich bin Redakteur bei der linken Monatszeitung Analyse und Kritik.
Ja, ich bin Julian Rettig und als freier Fotograf unterwegs.
Ich bin Willi Effenberger und ich bin heute für die Junge Welt in Hamburg.
Wir sind natürlich nicht hier, um irgendeinen Presse-Journalisten-Talk oder so zu machen, sondern wir sind hier, weil die drei Kollegen vom BKA in irgendeiner Weise für nicht würdig befunden werden, bei dem Gipfel ihrer Arbeit nachzugehen. Bei dem Gipfel selbst, da hatten sie eigentlich schon die Akkreditierung für und die wurde ihnen jetzt heute entzogen. Aber draußen auf den Straßen passiert sehr viel. Ihr seid gerade von den Messehallen hier zu uns gekommen. Deswegen erstmal ganz kurz die ganz aktuelle Frage. Was habt ihr auf den Straßen gesehen? Ist da noch irgendwas los? Könnt ihr da aus erster Hand was berichten? Ihr wart ja noch vor 10, 15 Minuten noch da draußen.
Also wir haben jetzt die letzten zwei Stunden schon nicht mehr arbeiten können, weil wir uns jetzt halt damit beschäftigen müssen, unsere Akkreditierung wieder zu kriegen. Von daher kann ich jetzt nichts sagen, außer dass hier massiv Polizeikräfte unterwegs sind und von A nach B fahren und das war's. Gut.
Dann schilder doch bitte, wie das anfing. Also so ungefähr zur gleichen Zeit, so ist mein Verständnis, ist euch die Akkreditierung entzogen worden. Wann und wo ist euch das mitgeteilt worden?
Ja, das war direkt im, internationales Pressezentrum und es war Zufall, dass wir da innerhalb der gleichen halben Stunde anwesend waren und die Begründung war jeweils bei uns dreien und auch bei einem vierten Kollegen, den es auch getroffen hat, nämlich gar keine Begründung. Also es hieß ja, wir müssen Ihnen die Akkreditierung leider einziehen. Der freundliche BKA-Mitarbeiter schien selbst nicht so wahnsinnig begeistert davon zu sein und hat uns auch noch eine Nummer gegeben, bei der wir uns beschweren können.
Kurze Nachfrage, wie hat das denn genau stattgefunden? Ihr wolltet eintreten ins Medienzentrum oder wurdet irgendwo schon anders quasi beobachtet oder wie passierte das genau?
Wir wollten tatsächlich gerade rein, dann musst du da deinen Ausweis vorzeigen, der wird dann gescannt und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir hieß es ja, da ist wieder dieser Fehler aufgetreten und ich habe da gefragt, ja, was ist denn dieser Fehler? Ist es ein technischer Fehler? Und sie so, ja, da kann ich nichts zu sagen und dann kamen diese beiden BKA-Mitarbeiter und meinten, können wir uns kurz in eine ruhige Ecke stellen und das besprechen.
Wann und wie habt ihr denn eure Akkreditierung überhaupt bekommen?
Naja, da musste man sich online bewerben für, man musste seine Daten dahin schicken, eine Ausweiskopie, Presseausweis und sogar eine Redaktionsbestätigung, dass man halt hier ist für jemanden. Und das wurde dann eigentlich im Vorhinein vom BKA geprüft und wenn man diese Überprüfung bestanden hat, dann wurde man akkreditiert. Dann konnte man hierher kommen mit dieser Bestätigung und sich halt sein Akkreditiv, so ein Plastikzettelchen, womit man dann hier reinkommt und gratis Essen kriegt, abholen. Genau, und das macht man halt auch in den Messehallen in Hamburg.
Ist ja auch insofern sehr interessant, dass es eigentlich ja schon vorher diese BKA-Prüfung gab. Die Frage wäre ja, was zwischenzeitlich eigentlich vorgefallen sein soll. Aber habt ihr darauf eine Idee oder eine Antwort oder eine Vermutung zumindest?
Also dazu gab es bisher einfach keinen Kommentar. Die Aussage von dem BKA-Mann war, er kann es und darf es uns nicht sagen. Und das war eigentlich die Information.
Bei mir war der eine ein bisschen gesprächiger. Ich habe ihn gefragt, ja, habe ich heute Morgen irgendetwas falsch gemacht? Und er meinte, er geht nicht davon aus, dass es sich um etwas ganz Aktuelles handelt, sondern dass jetzt nachträglich geprüft wurde. Aber er wollte das nur unter der Hand mir mitteilen.
Hier, bei mir wurde auch ergänzend noch gesagt, es lägen Erkenntnisse vor, die man jetzt aber nicht näher erläutern könne, dass meine Anwesenheit eine Gefährdung für die Sicherheit des Gipfels darstellen könnte.
Ah ja, interessant. Aber gab es dann eigentlich irgendwelche Schwierigkeiten bei der Ausgabe der Akkreditierung? Weil man musste sie ja vorher abholen, hat sich ja online beworben, dann genau, musstet ihr wahrscheinlich ja auch vor Ort hingehen, nochmal einen Ausweis vorzeigen und dann ein Foto machen lassen und dann wurde sie ja ausgegeben. Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten?
Nein, bei mir nicht.
Bei mir gab es auch keine Schwierigkeiten. Ich habe aber von einem anderen Kollegen erfahren, dass er dann auch nochmal so ein kurzes Gespräch hatte. Also da muss irgendwas aufgeblinkt sein oder so, als er den Ausweis geholt hat. Und dann kam auch ein BKA-Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin und meinte zu ihm, ja, es liegen Erkenntnisse vor, aber sie kriegen jetzt natürlich die Akkreditierung.
Sehr witzig. Was für Erkenntnisse können wir denn unterstellen, die das BKA daran hindern, euch da reinzulassen? Seht ihr Gemeinsamkeiten bei euch persönlich, bei eurer Vorgeschichte, sage ich mal? Und vielleicht auch bei dem vierten Kollegen, es gibt ja noch einen vierten, der nicht hier ist. Vielleicht könnt ihr auch was zu dem sagen, beziehungsweise zu euch vieren eben gemeinsam.
Also ich halte das für absolute Willkür. Drei meiner Kolleginnen, auch für AK, haben dieses Problem nicht. Ich habe weder ein laufendes Verfahren noch vergangene. Also das sieht genauso auch bei den anderen aus. In meinem Fall, ich beschäftige mich seit 2 Jahren eher mit der AfD und mit der Auseinandersetzung mit der AfD. Das dürfte jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig problematisch sein, um da eine Gefährdung oder sowas darzustellen.
Ja, ich begleite seit mehreren Jahren Proteste und Demonstrationen in Deutschland und anderen Ländern. Und ja, was jetzt da die neue Gefährdungslage ist, ist mir auch unklar.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll bisher. Also die Prüfung war einfach in Ordnung mit der Vergangenheit. Ja, ich mache seit einer längeren Zeit Berichte über Proteste, Demonstrationen. Es war bisher soweit kein Problem.
Ja. Ja, wahrscheinlich meint das BKA, ihr seid nicht qualifiziert dafür, von so einer Konferenz zu berichten, wenn ihr euch so auf Proteste und so weiter konzentriert, ne? Vielleicht ist das ja auch eine journalistische Entscheidung gewesen. Nee, ja. Spaß beiseite. habt ihr so etwas Ähnliches schon mal erlebt?
Ich habe so etwas überhaupt nicht in der Form erlebt. Es gab noch nie Probleme bei solchen Fällen.
Also ich hatte beim G7-Gipfel in Elmau, vor 2 Jahren war das, glaube ich, ähnliche Probleme, dass halt dem bayerischen Einsatzleiter, der da die Verkehrskontrolle Richtung Elmau gemacht hat, die Akkreditierung völlig egal war und mir da die Einreise quasi verweigert werden sollte. Und das hat dann auch viele Stunden und viel Überzeugungsarbeit von mir, von Kolleginnen von der DJU und so weiter und dann später auch von seinen Vorgesetzten auf ihn bedarft, um das halt wieder rückgängig zu machen. Also das kommt schon öfter vor, dass da halt teilweise einzelne und teilweise gehobene Stellen halt einfach versuchen, das Presserecht auszusetzen oder teilweise auszusetzen.
Stichwort DJU, das ist die Gewerkschaft, eine der Journalistengewerkschaften, die habt ihr ja eingeschaltet. Da ist jetzt ein Anwalt aktiv für euch. Läuft da jetzt ein förmliches Widerspruchsverfahren, damit ihr eure Akkreditierung noch kriegt?
Unseres Wissens wahrscheinlich schon, aber wir stehen halt noch in Kontakt, also das ist gerade alles noch recht frisch.
Aber das ist ja auch schon ein sehr krasser Einschnitt. Einerseits ist es natürlich so, dass generell Journalisten ja freier Zugang gewährt werden muss. Und dann wird eine Akkreditierung erteilt, mit der man ja dann auch verlässlich planen kann. Dann wird sie entzogen und an der Stelle wird ja auch abrupt was beendet. Das ist ja schon ein sehr massiver Einschnitt eigentlich in die Möglichkeiten der Berichterstattung, zumal ich davon auch von anderen Kollegen gehört habe, auch von von Leuten aus Hamburg hat hier, die für große Medien arbeiten, die davon ausgegangen sind, dass am Ende der klassische Presseausweis gar nicht so groß gilt, jetzt für den Gipfel über, sondern insbesondere diese besondere G20 Gipfelakkreditierung, mit der man ins offizielle Medienzentrum reinkommt, so dass natürlich jetzt die Frage auch ist halt, wie es für euch eigentlich weitergehen kann halt oder beziehungsweise wie ihr euch frei bewegen könnt und eben auch eine unabhängige Berichterstattung gewährleisten könnt.
Ja, das ist definitiv noch die Frage, wie das aussieht. Also bisher war es tatsächlich so, dass an diesen Durchlassstellen oder auch einfach bei den Demonstrationen oder sonst wo fernab von der Messe die Polizei eigentlich nur danach gefragt hat. Also nach dieser Akkreditierung und der Presseausweis hat sie bisher überhaupt nicht interessiert. Ich denke, das wird sich jetzt zeigen noch, wie sie mit dem DJU-Ausweis oder was auch immer umgehen werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das deutlich schwieriger ist.
Ja, ich denke auch, dass es sich in den nächsten Stunden zeigen wird. Aber wie ja gerade schon gesagt wurde, dieser Ausweis ist halt eigentlich nur für die Gipfelberichterstattung selber und für diese Sicherheitszonen. Das heißt, jenseits von diesen Sicherheitszonen und dem Mediencenter sollte der halt überhaupt keine Rolle spielen bei den Demonstrationen und so weiter. Von daher, also ich kann, glaube ich, für uns alle drei sprechen, dass wir uns da nicht unterkriegen lassen werden und natürlich trotzdem weiter uns bemühen werden, möglichst über alles zu berichten. Aber es wird auf jeden Fall viel Diskussionen und Stress mit diversen Einsatzkräften geben, denen ja bisher auch sogar die offizielle Akkreditierung ziemlich egal war teilweise.
Ich erinnere mich daran, dass beim Gipfel in Heiligendamm 2007 dasselbe passiert ist, beziehungsweise nicht ganz so, so wie ich mich erinnere, wurde da einem TAZ-Korrespondenten ein paar Tage vor dem Gipfel oder einen Tag vor dem Gipfel, glaube ich schon, aber vielleicht war es auch an dem Tag des Gipfels selber, als er dort war, also jedenfalls mitgeteilt, dass er zwar akkreditiert ist, aber eben doch eine unerwünschte Person und er wurde somit ausgeschlossen von dort. Ich erinnere mich aber nicht mehr, wie die Sache juristisch weiter und zu Ende ging.
Wenn ich da beim gesammelten Halbwissen dabei bin, muss ich sagen, ich erinnere mich daran, dass halt, ich glaube, zwei Kolleginnen und Kollegen der TAZ waren, die dann sich später gerichtlich eingeklagt haben in das Medienzentrum. Aber vielleicht gucken wir das nochmal
noch nach. Noch während des Gipfels, meinst du?
Ja, ich glaube zum Gipfel halt. Aber vielleicht gucken wir das nochmal nach und reichen es dann später nochmal konkreter nach halt und ja.
Ja, nicht zu dem konkreten Fall, aber das Muster ist ja meistens das gleiche. Also es wird dann vielleicht nachträglich gesagt, ja, das war jetzt nicht rechtens und so und es gibt vielleicht ein Entschuldigungsschreiben oder sonst was. Aber das ist ja jetzt für uns dann total egal, weil wir werden diese Akkreditierung ja wahrscheinlich jetzt nicht die nächsten Stunden wiederbekommen und der nächste G20-Gipfel wird ja nicht in 3 Wochen in Hamburg stattfinden. Also ich erwarte, dass es genauso laufen wird. Also man kriegt vielleicht im Nachhinein Recht, aber es ist dann irgendwie egal.
Was ja auch die klassische Hamburger Linie ist halt, dass am Ende vielleicht doch Recht bekommen wird halt, aber die Demonstration oder der Gipfel dann halt schon Jahre zurückliegt hat. Also FSK hat ja auch Erfahrung damit gemacht, dass eine Durchsuchung des Senders hier im Jahre 2003 dann 7 Jahre später durch das Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft wurde. Insofern.
Wobei es ja hier nicht um die Hamburger Linie geht, sondern ums BKA und um einen Gipfel, der von der Bundesregierung veranstaltet wird.
Klar,
die Parallele ist für mich eher das zu Heiligendamm, als zu dem, was dieser wild gewordene oder längst wilde Polizeieinsatzleiter hier auf den Straßen abzieht oder was der Innensenator rechtfertigt, das würde ich schon trennen.
Klar.
Aber das Muster ist das gleiche.
Ja, ich sehe hier gerade keine großen Fragen im Gesicht. Insofern sag mir vielen Dank für diese Runde, die hier relativ schnell zustande kam. Wir werden das weiter beobachten, wünschen euch das Beste, insbesondere, dass ihr eure Akkreditierung schnellstmöglich wiederbekommt. Das fordern wir natürlich auch jetzt mal offiziell als FSK, dass kritische Berichterstattung jederzeit möglich sein muss und schließen uns auf jeden Fall euren Protest da definitiv an. Das sage ich mal hier einfach. Ja, danke.
Закат, а солнце катится за МКАД, а значит надо в банкомат.
магазину и в салат. Двухметровый потолок от Хрущева на заказ. А закачай себе гудок, если кончился пивас. Вся огромная страна отдыхает у ларька. Нам для этого нужна музыка с мобильника. Все, о чем давно мечтал, сразу получается. На пластмассовый экран сиськи скачиваются.
Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Jetzt wollen wir einen Blick in die Berichterstattung zum G20-Gipfel werfen. Wir haben uns angeguckt, wie JournalistInnen in den Medien über die Proteste berichtet haben und oft ihr Vokabular vertauscht haben oder gar zu populistischer Berichterstattung gegriffen haben. Als erstes Beispiel haben wir einen Artikel aus der Welt. Der Titel ist Anarchie im Schanzenviertel überschattet G20-Gipfel. Ich zitiere: Die Nerven liegen zum Teil blank. An einem Fußübergang schreit eine Frau einen Polizisten an, der sie nicht über die Straße gehen lassen will. Hinter ihm passiert ein Mannschaftswagen nach dem anderen die Stelle. »Ihr habt gar nichts im Griff«, pöbelt die Frau. »Das kotzt mich an«, der Polizist kontert. »Willst du überfahren werden?« Ein paar hundert Meter weiter zerschlagen Autonome den Asphalt mit Hämmern, um sich Wurfgeschosse zu basteln. Als die Blumenkübel für Barrikaden auf die Straße ziehen, brüllt eine Anwohnerin: »Ihr seid so scheiße, ihr seid so scheiße!« Als die Polizei endlich massiv einschreitet, gibt es aber auch andere Reaktionen. Aus dem ersten Stock eines Hauses wirft ein älterer Mann den autonomen Wasserflaschen herunter, damit sie sich das Pfefferspray der Beamten aus den Augen spielen können. Gut 3 Stunden lang braucht die Polizei, bis sie mit den Gewaltexzessen aufgeräumt hat. Noch am 23. Juni hatte sich Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz von der SPD überzeugt gezeigt, dass solche grässlichen Bilder verhindert werden können. Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist, sagte er. Die Hamburger Polizei zeigt sich schockiert über die Krawalle. Wir haben noch nie so ein Ausmaß an Hass und Gewalt erlebt, sagt Sprecher Timo Zill bei Bild Daily. Die Krawalle an diesem ersten Tag des G20-Treffens waren aber lediglich der Schlussakt nach einem Tag voller anarchischer Szenen.
Dieser Verwendung des Begriffs der Anarchie setzte der Spiegel einen Artikel entgegen mit dem Titel »Nicht alles, was brennt, ist Anarchie«. Anarchie ist ein Zustand der Herrschaftslosigkeit. Nur wenn man glaubt, dass Herrschaft von oben nach unten die einzig mögliche Ordnung ist, ist Anarchie Unordnung. Ansonsten ist es eine ziemlich klare, auf Abmachungen beruhende Sache. Mir ist keine einzige anarchistische Theorie bekannt, in der brennende Autos vorkämen. Für den sozialen Zustand, in dem keine Ordnung mehr vorhanden ist, gibt es auch einen Begriff, Anomie, kennt aber keine Sau.
Die Berichterstattung stellt aber auch andere Fragen, zum Beispiel von wem die Ausschreitungen ausgehen oder welche Ausmaße diese Ausschreitungen überhaupt haben und ob die Beschreibungen realistisch sind. So titelt die Taz G20 und die Ausschreitungen in Hamburg. Ich zitiere, tatsächlich spielte sich die von maximal 500 Beteiligten betriebenen Randale im Wesentlichen an einer einzigen Ecke über eine etwa 400 Meter lange Straße ab. Direkt daneben saßen Hunderte völlig ungerührt in den Bars und Cafés. Und wehe, jemand wagt es, noch über etwas anderes sprechen zu wollen. Zum Beispiel darüber, dass Demonstranten in Hamburg geknüppelt, gepfeffert, auseinandergetrieben wurden und zwar keineswegs nur da, wo es knallte. Oder darüber, dass auch Journalisten, Unbeteiligte und offenbar sogar eine Anwältin verprügelt wurden. Jeder, der darauf verweist, muss sich sofort für den Freitagabend rechtfertigen. Eine von denen, die die friedlichen Blockaden organisiert haben, war die Sprecherin der interventionistischen Linken, Emily Lanka. Sie hat auch in der Taz die Frage aufgeworfen, warum die strukturelle Gewalt, Hunger, Kriegen, Mittelmeertoten, Frauenmorde, Klimawandel, Umweltzerstörung so erbärmlich wenig in der Gewalt des Mobs auf der Straße und so erbärmlich wenig und die Gewalt des Mobs auf der Straße so überbordend viel Aufmerksamkeit beigemessen wird. Und damit hat sie recht. Die Reaktion auf die Ereignisse vom Freitagabend haben genau das gezeigt. Wieder einmal.
Near the end of October, business was better. The war scare was over. More men were back at work. Sales were picking up. This particular evening, October 30th, the Crosley Service estimated that 32 million people were listening in on radio.
But anything means there's been something happening. Some shape is rising out of the pit and make out a small beam of light against a mirror. What's that?
Jet of flame springs from that mirror and leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. And now it's to the ever losing face, the ever popular Stardust.
Da sind wir wieder mit noch weiteren
Veröffentlichungen, die es zum G20 gegeben hat. Und zwar hat die Geschäfts- und Gewerbebetreibenden aus dem Schanzenviertel, die haben eine Stellungnahme zu den Ausschreitungen verfasst. Sie waren quasi mittendrin und haben gesehen, wie Läden geplündert und Barrikaden gebaut wurden. Und in ihrer Stellungnahme kritisieren sie auch die Polizeigewalt und geben auch nochmal eine andere Perspektive darauf, wer eigentlich an diesen Riots beteiligt war. Also Stellungnahme zu den Ereignissen am Wochenende. Zum Höhepunkt dieser Auseinandersetzung soll in der Nacht von Freitag und Samstag nun ein schwarzer Block in unserem Stadtteil gewütet haben. Dies können wir aus eigener Beobachtung nicht bestätigen. Die außerhalb der direkten Konfrontation mit der Polizei nun von der Presse beklagten Schäden sind nur zu einem kleinen Teil auf diese Menschen zurückzuführen. Der weit größere Teil waren erlebnishungrige Jugendliche sowie Voyeure und Partyvolk, denen wir eher auf dem Schlagermove, beim Fußballspiel oder Bushido-Konzert über den Weg laufen würden, als auf einer linksradikalen Demo. Es waren betrunkene junge Männer, die wir auf dem Baugerüst sahen, die mit Flaschen warfen. Hierbei von einem geplanten Hinterhalt und Bedrohung für Leib und Leben der Beamten zu sprechen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Überwiegend dieser Leute waren es auch, die, nachdem die Scheiben eingeschlagen waren, in die Geschäfte einstiegen und beladen mit Diebesgut das Weite suchten. Die besoffen in einem Akt sportlicher Selbstüberschätzung mit nacktem Oberkörper aus 50 Metern Entfernung Flaschen auf Wasserwerfer warfen, die zwischen anderen Menschen herniedergingen, während Herumstehende mit Bier in der Hand sie anfeuerten und Handyvideos machten.
Die Zeit führt in dem Artikel mit dem Titel Das ist doch Türkei ein Interview mit Thomas Wippesaal von der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten. Herr Wippesaal, ist die Polizei zu hart gegen die Demo Welcome to Hell vorgegangen? Der Polizeieinsatz war außerhalb jeder Rechtsstaatlichkeit. Die Autonomen sollten von dem Rest der Demonstration getrennt werden. Und dafür hat die Polizei in Kauf genommen, dass friedliche Demonstranten verletzt wurden. Der Einsatz gegen die Autonomen erfolgte, nachdem viele der Vermummten die Sonnenbrillen abnahmen und die Tücher vom Gesicht zogen. Die Polizeitaktik war, den Kopf der Versammlung zu zerschlagen und damit auch den Rest der Demonstration aufzulösen. Dabei muss die Polizei die Versammlung weiter aufrechterhalten, auch wenn aus Teilen von ihr Gewalttaten ausgehen. Das war hier aber nicht der Fall. Man hat nur angenommen, es wird geschehen. Was ist mit der Gewalt, die später am Abend stattfand? Für alles, was nach der Demonstration passiert ist, trägt die Polizei die Verantwortung. Sie war der Aggressor. Die Versammlung war ohne Auflagen genehmigt. Sie wurde wochenlang in der Kooperation mit der Polizei und der Versammlungsleitung vorbereitet. Dass die Leute jetzt richtig sauer sind, ist nachvollziehbar. Die Hamburger Polizei ist bekannt für ihr rechtswidriges Verhalten. Hartmut Dudde hat schon so viel auf dem Kerbholz. Wenn man ihm die Einsatzleitung gibt, will man an erster Stelle einen reibungslosen Ablauf des Gipfels. Egal, was das für Bürgerrechte und Demokratie bedeutet.
Beim Faktenfinder der Tagesschau wurde der Frage der verletzten Demonstrantinnen nachgegangen. Laut Recherchen von BuzzFeed sind in der heißen Einsatzphase von Donnerstag bis Sonntag 231 Polizisten verletzt worden. 21 von ihnen so schwer, dass sie auch noch am Folgetag oder länger nicht einsatztauglich waren. Offiziell als schwer verletzt gelten demnach zwei Beamte der Bundespolizei. Wie viele verletzte Demonstranten gab es? Dazu gibt es nach wie vor keine offiziellen Angaben. Weder Polizei noch Feuerwehr können nach eigenen Angaben dazu Auskunft geben. In den umliegenden Hamburger Krankenhäusern wurden nach deren Angaben 189 Patientinnen mit demonstrationstypischen Verletzungen behandelt. Sie kamen mit Knochenbrüchen an Armen und Rippen, Kopfplatzwunden, Schnittwunden oder Prellungen in die Notaufnahme. Rund 90% von ihnen konnten ambulant behandelt werden. Die genaue Zahl verletzter Demonstranten, Aktivisten, Störer und Gewalttäter wird aber wohl nie ganz zu ermitteln sein. Dem Faktenfinder ist es beispielsweise mindestens ein Patient bekannt, der sich aufgrund seines Wohnorts in einem Krankenhaus behandeln ließ, das nicht unter seinem Wohnort, das nicht unter diejenigen fällt, die zusammen 189 Patienten behandelten. Zudem dürften sich viele Verletzte des Demonstrationsgeschehens und oder der Randale nicht bei Feuerwehr und Rettungskräften gemeldet haben, sondern bei selbstorganisierten Demonstrationssanitätern. Im Stadtteil Bahrenfeld soll es mehrere Schwerverletzte gegeben haben, als Gipfelgegner auf der Flucht vor der Polizei zum Teil 4 Meter tief von einer Mauer stürzten. Die Betroffenen erheben in der Hamburger Morgenpost schwere Vorwürfe gegen die Polizei, die aber nicht unabhängig überprüfbar sind. Laut Polizei laufen die Ermittlungen zu dem Fall.
nekad sredilo. Sjećaš se dobro, pa zar ne? Ima, na svetu ima jedno mesto. Otići tamo, ali malo gore, malo dole, nikad nije bilo tako tesno, tako tesno, tako tesno. Kao šume u gradovima, ona se smeje tiho, veruje uvek svima. Zamišlja šume u gradovima, kako se smeje tiho, veruje uvek svima.
Willkommen zurück beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden auf Coloradio. Die Zeitungsartikel, die wir vorhin gebracht haben, sind keine repräsentative Auswahl der Zeitungsartikel, die erschienen sind. Wir haben uns mehr mit kritischen Artikeln, also Artikeln, die sich kritisch mit dem Verhalten der Polizei auseinandergesetzt haben, gebracht, als es gefühlt in der Berichterstattung war. Und weiter geht es jetzt mit ein paar Terminen.
Genau, alles, was vor unserer, also nicht alles, aber eine Auswahl der Dinge, die vor unserer nächsten Sendung stattfinden. Und zwar fangen wir an. Vom 24. bis zum 28. Juli wird es das Campen gegen Knast und Strafe stattfinden. Menschen haben sich gedacht, dass sie gerne mal einen längeren Zeitraum haben wollen, wo sie sich mit Knast und Strafe auseinandersetzen wollten. Und was bietet sich da besser an als ein Sommercamp? Das findet in Kooperation mit dem Fetzigcamp statt. Also genau, Infos dazu gibt es im Internet, wo ihr quasi rausfindet, wo das dann genau ist. Steht auf der Fetzigcamp-Seite. Ansonsten das nächste hier in wo wir gerade bei Camps sind, vielleicht das Klimacamp. Und zwar vom 18. bis zum 29. August wird auch dieses Jahr im Rheinland wieder das Klimacamp stattfinden. Es gibt ganz, ganz viele Workshops in netter Umgebung und mit vielen spannenden Sachen, Aktionen und Menschen. Genau, dann hier so ein bisschen mehr in der Region wird es am nächsten Wochenende vom 22. bis zum 23. Juli in Leipzig die Radical Book Fair geben. Die findet jetzt schon zum zweiten Mal statt. Und zwar findet die auf dem Wagenplatz Rhizoma statt. Das ist ein super nettes Ambiente. Letztes Jahr war es super sonnig und Menschen konnten draußen unter Bäumen sitzen. Es gab verschiedenste Stände von Verlagen, von Versenden und Kleinkunst. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen. Nächstes Wochenende in Leipzig und hier in Dresden haben wir zum einen am 29. Juli das nächste Treffen des anarchistischen Netzwerks Dresdens. Da werden auf jeden Fall die libertären Tage geplant. Also alle Leute, die Bock haben, sich da noch mit einzubringen, sind auf jeden Fall eingeladen. Wo genau das stattfinden wird, wird auf der Internetseite des anarchistischen Netzwerks veröffentlicht. Und zwar ist das ant.notraces.net. Und ansonsten am 30. Juli, das ist der Montag, quasi der Tag nach dem 29. Da gibt es um 8 Uhr abends, der Ort wird noch rausgefunden, eine Veranstaltung zum Thema Wir sind Russen, Gott ist mit uns. Es ist ein polemischer Titel, ja, das ist mit Absicht. Und zwar geht es um das Verhältnis der russischen Kirche zur russischen Gesellschaft und Politik. Dazu wird ein Referent kommen und uns lustige und auch eher dramatische, einfach die Situation vor Ort beschreiben. Genau, soweit eine kleine Auswahl der Termine, die im nächsten Monat stattfinden werden.
Dann freuen wir uns, dass ihr wieder dabei wart. Diese Sendung wird es wie immer zum Nachhören geben, genauso wie alle weitere Infos, Links zur Sendung und Downloads für die Musik gibt es auf and.notraces.org. Unsere Musik ist wie immer Creative Commons, die Links findet ihr auf der gleichen Webseite. Und dann schaltet in 4 Wochen wieder ein zum anarchistischen Hörfunk aus Dresden, jeden dritten Sonntag im Coloradio oder als Podcast auf and.notraces.org.